Ja, fröhlich Mittag, schön euch zu sehen. Herzliche Grüße aus der Gemeinde in Darmstadt. Ich freue mich mal wieder bei euch zu sein und ich möchte mit uns zu Beginn beten. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist, auch heute Mittag. Danke, dass du auch jetzt zu uns sprechen möchtest durch dein Wort. Wir wollen diesen Gottesdienst in deine Hand legen und bitten dich um deinen Segen. Amen. Ihr habt ein spannendes Thema, bergauf, Gewohnheiten, die uns nach vorne bringen. Und ich musste ja ein Stück weit über dieses Thema nachdenken, habe mich gefragt, was kann ich vielleicht dazu sagen? Und bergauf, das klingt ja schon mal sehr ambitioniert. Es geht voran, es geht nach oben. Wenn man mal schon einen Berg erklommen hat, dann kann das manchmal ja auch anstrengend werden. Und ich hatte irgendwie auf dem Herzen, heute über ein Thema zu sprechen, das vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so dazu passt, aber trotzdem ganz wichtig ist. Denn wenn man ein Ziel erreichen will, wenn man einen Berg erklimmen will, dann ist es wichtig, dass man durchhält, dass man dranbleibt, dass man den nächsten Schritt geht. Und wir sind oft herausgefordert, gerade dran zu bleiben, den nächsten Schritt zu gehen in Situationen, wo wir Gott nicht mehr verstehen. Und das soll so ein Stück weit das Thema sein, wenn du Gott nicht mehr verstehst, wie gehst du und wie gehen ich, wie gehen wir mit dieser Spannung um? 1968 starb in einer Pariser Klinik der Erzbischof von Paris im Alter von 55 Jahren. Und seine Agonie, sein Schmerzensweg war lang und furchtbar, dauerte 3 Monate. Und sterbend auf seinem Sterbebett, da schrieb er einem Freund und vertraute ihm Folgendes an. Und da sagt er: Wir verstehen es meisterhaft, schöne Sätze über das Leiden zu machen. Auch ich habe über das Leiden in ergreifenden Worten gepredigt. Aber sagt den Priestern, sie sollen lieber schweigen, denn wir wissen nämlich nicht, was Leiden heißt. Als ich das einsehen musste, da habe ich nur noch geweint. Es ist das eine, über Leiden und Schwierigkeiten nachzudenken, sich vielleicht schlaue Gedanken zu machen, aber es ist etwas ganz anderes, in einer herausfordernden und schwierigen Situation zu stehen. Und heute Mittag möchte ich mit euch über einen Text nachdenken, der mich persönlich selber sehr herausfordert. Geht es dir nicht manchmal auch so, dass du denkst, also wenn ich Gott wäre, dann würde ich manche Dinge anders machen? Also mir geht es öfter so, dann denke ich, Mensch Gott, ich würde es anders machen. Und wir müssen nur die Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten schauen. Und wenn ich das tue, dann kommt schnell eine Frage in meinen Kopf, dass ich denke, Gott, wo bist du? Wo bist du in all diesen Umwälzungen? Wo bist du in dem Leid? Und vielleicht ist es dir ganz persönlich auch schon mal so ergangen, dass du durch eine Situation gegangen bist, dass du Schwierigkeiten erlebt hast und du nur dachtest, Gott, ich verstehe dich nicht. Wo bist du? Es ist ein Segen, Christ zu sein, aber es ist nicht immer einfach. Und auch als Christ gibt es Zeiten, in denen man durch Schwierigkeiten geht, Zeiten, in denen nicht alles glatt läuft, Zeiten, in denen man sich einfach nur fragt, Gott, wo bist du? Eines meiner Lieblingsbibelverse ist Römer 8, Vers 28. Und da heißt es, das eine aber wissen wir. Und da kommt Paulus so voller Glaubensgewissheit. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Und es ist so einfach, so ein Vers zu glauben, wenn es dir gut geht. Es ist so einfach, diesen Vers als Wahrheit zu bekennen, wenn alles perfekt ist, wenn genug Geld auf deinem Bankkonto ist, wenn die Sonne scheint, wenn du vielleicht gerade im Urlaub bist. Da ist es gut, da kann man einfach sagen, ja, das wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles zum Guten. Aber es ist sehr, sehr schwer, das zu glauben, wenn die Dinge plötzlich aus dem Ruder laufen, wenn auf einmal Probleme in dein Leben hineinbrechen, wenn nichts mehr Sinn macht, wenn Dinge schiefgehen und Pläne scheitern und manchmal bekommen wir nicht das, was wir erhofft hatten. Und gerade in diesen Situationen, da sind wir herausgefordert, das zu glauben und zu bekennen. Das eine, aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles zum Guten. Auch wenn wir die Dinge nicht verstehen, manchmal ist es dennoch die Wahrheit. Gott ist gut und alles, was in deinem Leben passiert, kann er benutzen, um etwas Gutes daraus zu machen. Und trotzdem fällt es uns schwer, gerade in diesen Situationen, wo Probleme um schwierige Umstände um sich greifen, das zu glauben und an dieser Wahrheit festzuhalten. Manchmal fragen wir uns einfach nur, Gott, wo bist du? Sei mal ehrlich, wie vielen von euch ist es schon gegangen, dass du vielleicht für etwas gebetet hast, aber die Antwort blieb aus. Gott schien unerreichbar weg. Du wartest auf eine Antwort, aber Gott scheint sich einfach nicht zu bewegen und du wartest und du wartest und du wartest. Vielleicht liest der ein oder andere von euch so glaubensstärkende Bücher und manchmal ist mir aufgefallen, dass in diesen Büchern eigentlich viele mutmachende Geschichten stehen, die einen ermutigen und aufbauen. Aber bei manchen Pastoren, bei manchen Büchern habe ich den Eindruck, dass es so Leute gibt, die wahrscheinlich so einen Teil der Wahrheit verschweigen. Da lebt man, da liest man von einem Sieg nach dem anderen, von einem Erfolg nach dem anderen. Und ich denke, wow, was machen die, dass es bei denen immer rund läuft und was mache ich, dass es manchmal nicht so glatt geht. Und vielleicht hast du ja auch so Leute im Hauskreis, bei denen einfach alles zu klappen scheint. Die beten für einen Parkplatz und sie bekommen einen, ganz egal wo und wann, zu welcher Uhrzeit, ja. Und du hörst solche Geschichten und denkst, warum erlebe ich das nicht? Gott, wo bist du in meinem Alltag? Wo bist du in all dem Chaos? Wo bist du, wenn das Leben aus den Fugen gerät? Und wie gehen wir damit um, wenn wir Gott nicht mehr verstehen? Heute Mittag möchte ich mit euch einen Text anschauen, den man schnell überliest. Diese Geschichte, dieser Text, in dem geht es um Johannes, dem Täufer. Nur weil Gott still zu sein scheint, heißt es nicht, dass er abwesend ist. Nur weil du Gottes Stimme vielleicht zurzeit nicht hörst, heißt das nicht, dass er dich nicht hört. Nur weil du vielleicht seine Gegenwart im Moment nicht spürst, heißt das nicht, dass Gott nicht an deiner Seite ist. Gott, er ist da, er ist für dich. Und heute Morgen möchte ich einmal mit euch diese Geschichte anschauen. Ich liebe Geschichten, ich liebe Filme und am liebsten mag ich Geschichten, die so mit so einem Happy End enden, ja, wo alles gut ausgeht, wo man am Ende denkt, ja, der Held hat gewonnen und alles ist super. In dieser Geschichte, da gibt es leider kein Happy End. Johannes der Täufer war der Cousin von Jesus. In der Bibel heißt es, dass er schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Johannes war so ein richtiger Kerl, er war mutig. Wenn man so in die Evangelien schaut, da wird er so ein bisschen beschrieben. Ihm war es egal, was die Leute von ihm dachten. Es war ihm egal, was andere über ihn sagten. Er trug wilde Klamotten, ein Gewand aus Kamelhaar. Er aß Honig und Heuschrecken. Wahrscheinlich aß er den Honig, um die Heuschrecken irgendwie runterzukriegen. Ja, war ein Prophet, er war voller Kühnheit, er war mutig. Eine Stimme in der Wüste, der Wegbereiter Jesu. Johannes der Täufer war mutig und kühn und er scheute sich nicht, Dinge anzuprangern, die nicht richtig waren. Und am Ende war es genau diese Einstellung, die ihn ins Gefängnis brachte. Herodes, der König der damaligen Zeit in Israel, er war verheiratet. Allerdings begann er sich irgendwann für die Frau seines Bruders zu interessieren. Also ließ er sich von seiner eigenen Frau scheiden, ließ seinen Bruder umbringen und heiratete die Frau seines Bruders. Ein unangenehmer Zeitgenosse. Und der Täufer Johannes der Täufer, er prangerte dieses Unrecht an. Er war mutig genug, dem König in die Augen zu schauen und zu sagen, das, was du tust, das ist falsch, das ist nicht richtig. Davon lesen wir im Markus-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 17 bis 20. Und da heißt es, Herodes hatte Johannes nämlich verhaften und ins Gefängnis in Ketten legen lassen, denn der König hatte Herodias, die Frau seines eigenen Bruders, geheiratet und daraufhin hatte Johannes ihm vorgeworfen, es ist nicht richtig, dass du die Frau deines Bruders geheiratet hast. Darum hasste ihn Herodias. Sie wollte Johannes umbringen lassen, aber Herodes war dagegen. Er fürchtete sich nämlich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein Mann war, der Gott ehrte und ganz zu ihm gehörte. Er hatte Johannes zwar ins Gefängnis sperren lassen, aber er hörte ihm doch gerne zu, auch wenn ihn seine Worte sehr beunruhigten. Mich beeindruckt Johannes der Täufer. Es war ein mutiger Mann und er besaß den Mumm, selbst den König in seine Schranken zu weisen, von dem er wusste, dass dies ein skrupelloser König war, der auch nicht davor zurückschreckte, andere Leute aus dem Weg räumen zu lassen, die ihm irgendwie quer kamen. Johannes, er war mutig, er prangerte das Unrecht an und landete aufgrund seiner Überzeugung im Gefängnis. Er war mutig und kühn, aber er bezahlte einen hohen Preis dafür. Doch selbst im Gefängnis, da scheute er sich nicht, Herodes die Meinung zu sagen. Und wir lesen, dass Herodes von ihm und seinen Worten sehr beunruhigt war. Ich frage mich, wie Johannes sich gefühlt haben muss, als er plötzlich ins Gefängnis kam. Es war ein schmutziges Verlies, ohne jeglichen Komfort, dunkel, nass, kalt. Da gab es keine Dusche, kein Kabelfernsehen, kein Internet, kein Facebook. Das können sich manche vielleicht von uns gar nicht vorstellen, ja? Es war ein dunkles Loch, da war nichts, außer vielleicht ein paar Ratten. Wie muss sich Johannes wohl gefühlt haben? Er ist mutig und kühn, er prangert das Unrecht an und landet aufgrund seiner Überzeugung im Knast. Ich kann mir vorstellen, dass Johannes am Anfang ganz zuversichtlich war. Er wusste, hey, Gott ist mit mir, ich bin ein Prophet des Höchsten, ich bin gesandt von ihm. Er hörte von Jesus, von seinem Dienst. Und ich kann mir vorstellen, dass er am Anfang zuversichtlich war. Dass er sich dachte, ha, Herodes, du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Ich bin Johannes der Täufer. Ich bin die Stimme in der Wüste. Ich bin der, der gesandt wurde, um den Messias zu verkünden und seinen Weg zu bereiten. Jesus, das ist mein Cousin, ja, und weißt du, was der drauf hat? Der kann sogar Wasser zu Wein verwandeln, haben wir gerade gesehen und gesungen, ja. Der kann Wunder vollbringen. Er ist der Messias, er ist der König der Könige, er ist der Retter, auf den wir warten. Und wenn Jesus so richtig durchstartet, dann wirst du schon noch sehen, wer hier der Boss ist. Jesus holt mich hier raus. Als Johannes Jesus am Jordan begegnete, da strotzte er nur so voller Glaubensgewissheit. Johannes 1, Vers 29, da kommt Jesus zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Und als Jesus kommt, da ist er siegessicher und begeistert. Und er spricht aus, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. An anderer Stelle sagt er, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe zu binden. Johannes war überzeugt von Jesus. Er war sich sicher, das ist der Retter, auf den ihr warten. Und ich glaube, ganz am Anfang, als Johannes im Knast saß, da wusste er, ja, irgendwie wird die Sache gut für mich ausgehen. Jesus lässt mich nicht im Stich. Und so sitzt Johannes im Gefängnis und wartet auf seine Rettung. Und er wartet und wartet und wartet und wartet. Sein ganzes Leben hat er auf Jesus hingewiesen. Das ist das Lamm Gottes, das die Sünden dieser Welt wegträgt. Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Und als Johannes der Täufer immer populärer wurden, da fragten ihn die Menschen, bist du der Messias? Und was sagt er? Nein, ich bin's nicht. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Und er weist auf Jesus. Und nun sitzt er im Knast und manche Bibelkommentatoren gehen davon aus, dass Johannes der Täufer 10 Monate im Gefängnis saß. 10 lange Monate. Die erste Woche, da war er noch begeistert, da war er noch gewiss, okay, irgendwie, Jesus holt mich hier raus. 1 Tag vergeht, 2 Tage vergehen, 3 Tage vergehen, 7 Tage vergehen, 1 Woche vergeht, 2 Wochen vergehen, 1 Monat vergeht, 3 Monate vergehen. Und ich glaube, wenn du in so einer Situation sitzt, dann denkst du irgendwann, jetzt muss doch mal langsam was passieren. Johannes hat geglaubt, er hat gebetet, er war sich sicher, ich bin von Gott gesandt. Ich habe all das investiert und in den Dienst gegeben, jetzt kommt. Und dann haben wir ja auch so Sprüche, Gott kommt niemals zu spät, er kommt. Und sowas hat sich wahrscheinlich auch Johannes gedacht. Er hat gedacht, jetzt muss doch was passieren. Und er blieb dran, er betete, er glaubte. Und irgendwie war in ihm die Hoffnung, Jesus, wo bleibst du? Irgendwann hört er von Jesus und von all seinen Wundern. Und mit einem Mal, da packen ihm Zweifel. Habe ich mir das alles nur eingebildet? Habe ich mich getäuscht in ihm? Matthäus 11, die Verse 1 bis 6, da lesen wir davon. Und da heißt es, Johannes der Täufer saß zu der Zeit im Gefängnis und hörte dort von den Taten Jesu. Er schickte seine Jünger mit der Frage zu Jesus: Bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete: Geh hin zu Johannes und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm: Glücklich ist jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Ein spannender Text. Ich habe mir gedacht, was ist denn da los? Johannes sitzt im Gefängnis und hört von den Taten Jesu. Und trotzdem scheint er irgendwie eine Glaubenskrise zu haben. Er schickt seine Jünger zu Jesus mit der Frage: Bist du der Retter oder sollen wir auf einen anderen warten? Und der Auslöser, warum er in dieser Krise ist, ist genau das, was er über Jesus hört. Das Blinde sehen, das Gelähmte gehen, das Aussätzige geheilt werden, das Taube hören, das Tote lebendig werden. Und dann denke ich, all das hört er doch. Und dann müsste er doch denken, ja klar, das ist genau das, was Jesus zu tun gekommen ist. Er hört von diesen Geschichten, er hört von all den Zeichen und Wundern, die Jesus vollbringt. Und als er davon hört, schickt er seine Jünger zu ihm und fragt: Bist du der, auf den wir warten, oder sollen wir auf einen anderen warten? Ist doch komisch, oder? Habt ihr mal drüber nachgedacht? Ja, also ich denke, ist doch Hammer, ja? Was ist denn los, Johannes? Vor ein paar Wochen, da hast du noch gesagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Nach mir wird einer kommen, der stärker ist als ich. Und jetzt hört er von allen diesen Dingen: Blinde werden sehen, Taube können wieder hören, Tote stehen auf und werden wieder lebendig. Und jetzt fragst du: Jesus, bist du der Retter oder sollen wir auf einen anderen warten? Was ist los? Er hat eine Glaubenskrise, er zweifelt an Jesus, er zweifelt an allen seiner eigenen Berufung, er zweifelt an allem. Gott, all die Jahre habe ich dir treu gedient und nun sitze ich hier im Knast. Und vielleicht geht es manchmal uns ähnlich, vielleicht sitzen du und ich nicht im Gefängnis und trotzdem gibt es Situationen, wo wir uns fragen: Gott, wo bist du eigentlich gerade? Siehst du meine Situation, siehst du die Umstände, in denen ich bin? Gott, all die Jahre habe ich dir gedient, ich war in jedem Gottesdienst, ich habe mich investiert, ich habe mitgearbeitet, ich habe großzügig meinen Zehnten gegeben und was habe ich jetzt davon? Gott, ich verstehe dich nicht. Jesus, all die Jahre habe ich auf dich hingewiesen, in der Wüste habe ich gepredigt und ich habe gesagt, du bist der, auf den wir warten. All das habe ich für dich getan. Jetzt kannst du auch mal was für mich tun. Hol mich hier raus. Und was gibt Jesus ihm für eine Antwort? Geht zurück zu Johannes und erzählt ihm, was ihr gehört habt und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Was ist das für eine eigenartige Antwort? Geht hin zu Johannes und sagt ihm all das, was er eh schon weiß. Das sind ja die Dinge, von denen er gehört hat und nun sollen sie zurückgehen und ihm genau das sagen. Und dann denke ich, er hat diese Krise, aber von dem, was er hört, müsste er eigentlich total begeistert sein. Wow, da geht richtig was ab. Blinde können wieder sehen, sogar Tote werden lebendig. Halleluja! Und dann endet Jesus mit diesem eigenartigen Satz: Glücklich ist jeder, der an mir nicht Anstoß nimmt. Dann denke ich, woran soll denn Johannes Anstoß nehmen? Daran, dass Blinde sehen können, dass Kranke gesund werden, dass Tote lebendig werden? Warum hat Johannes eine Krise? All die Sachen, von denen er hört, die sind doch der Hammer, oder? Also stell dir das mal vor. Du bist im Gottesdienst, ja, und auf einmal gehst du vielleicht zu deinem Pastor oder Leiter und sagst: Also, was letzte Woche passiert ist, das verkrafte ich nicht. Im Gottesdienst ist einer, der blind war, der konnte wieder sehen. Also, wenn ich noch ein Wunder erlebe, dann bin ich kein Christ mehr. Dann gebe ich meinen Glauben auf, ja. Und wenn noch ein Toter lebendig wird, das verkrafte ich einfach nicht. Wo ist denn die Krise? Er hört doch von all den Dingen. In Lukas 4, da sagt Jesus wozu er gekommen ist. Und da heißt es in Vers 18, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Jesus tut genau das, was er gesagt hat. Wie lautete nochmal die Antwort Jesu an Johannes? Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Tote stehen auf und arm wird die gute Nachricht verkündet. Aber die Zeile, die Jesus aus Jesaja zitiert, die Zeile, in der es um Freiheit für die Gefangenen geht, die lässt Jesus in seiner Antwort an Johannes einfach weg. Glücklich ist jeder, der keinen Anstoß an mir nimmt. Er lässt ihm sagen, ja, ich bin wirklich der Messias. Ich bin der, für den du mich hältst. Ich bin gekommen, um Kranke zu heilen. Ich bin gekommen, um zu retten. Ich bin gekommen, um gute Nachricht zu verkündigen. All das bin ich gekommen zu tun. Aber Johannes, ich hole dich nicht aus dem Knast. Ich habe einen anderen Weg für dich. Ich habe einen anderen Plan für dich. Als Jesus die Jünger des Johannes zurückschickte, sagte er im Anschluss über Johannes den Täufer, wahrlich, ich sag euch, unter allen, die von einer Frau geboren wurden, ist er der größte Mensch, der jemals gelebt hat. Und ich finde das krass zu sehen. In dieser Geschichte sehen wir, dass selbst die größten Männer Gottes durch Täler gehen, dass selbst die größten Glaubenshelden Zweifel haben und auch wir bleiben davon nicht verschont. Es ist eine Lüge, dass wenn du Christ bist, es dir immer gut gehen wird. Nein, es gibt Täler und dunkle Tage. Und auch wenn du Gott nicht verstehst, ist er immer noch gut. Ihr habt ja so eine Tradition hier in der Gemeinde und singt so das ein oder andere Gemeindelied. Und im Pfingstjubel gibt es so ein Lied, das wir früher in der Gemeinde gesungen haben, wo ich gedacht habe, wie kann man sowas eigentlich singen? Ja? Und dieses Lied heißt immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Mit Jesus in deinem Herzen geht es immer so voran. Ne? Da denke ich, nein, es ist nicht so, dass ich immer fröhlich bin und es ist auch nicht jeden Tag Sonnenschein. Aber eine Sache ist trotzdem wahr, Gott ist immer gut, auch wenn die Sonne nicht scheint. Gott, er hat versprochen, bei mir zu sein, bei dir zu sein. Es ist eine Lüge, dass wenn du Christ bist, es immer alles glatt laufen wird. Selbst wenn du Gott nicht verstehst, ist er dennoch gut und er ist bei dir. Und Jesus lässt Johannes diese Antwort überbringen und er sagt ihm, hey, ich hole dich nicht aus dem Knast raus und vielleicht verstehst du nicht das, was ich tue. Und trotzdem bin ich für dich und denke an dich und will dich ermutigen. Glücklich ist der, der an mir nicht Anstoß nimmt. Eine andere Übersetzung sagt, glücklich ist der, der nicht an mir irre wird. Wie ist das, wenn du betest und hoffst und die Antwort ist nicht die, die du erhoffst oder die Antwort bleibt aus? Jesaja 42, Vers 3, da sagt das Buch Jesaja, das geknickte Schilfrohr würde er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Auch wenn Johannes Gott nicht versteht, ist Gott doch da. Und manchmal bekommen wir nicht die Antwort, die wir uns erhoffen, die wir uns wünschen. Und doch führt Gott uns zum Ziel. Am Ende ist es eine Frage, ob du und ich, ob wir Gott vertrauen. Ob wir ihm vertrauen auf dem Weg, den er mit uns geht. Wenn ihr so dieses Thema verfolgt, bergauf, dann gibt es Zeiten, wo wir herausgefordert sind, dran zu bleiben und den nächsten Schritt zu gehen, gerade in den Momenten, wo du alles hinschmeißen möchtest. Ich lese gerne und viel und es gibt ja so viele christliche Bücher mit so tollen Titeln, Rick Warren, Leben mit Vision, ja. Joel Osteen, dein bestes Leben jetzt, heute beginnt dein bestes Leben. Und ich frage mich, was Johannes über so einen Titel denken würde. Er lebte voll und ganz für Gott, am Ende landet er im Knast und war bestimmt nicht seine große Vision, eines Tages im Gefängnis zu landen. Ja? Wahrscheinlich hat er nicht gesagt, juhu, jetzt bin ich genau an dem Punkt, wo ich schon immer sein wollte. Hier im Knast ist doch super. Dein bestes Leben jetzt. In den Situationen, wo es wirklich hart auf hart kommt, da ist es schwierig und herausfordernd, Gott zu vertrauen. Johannes lebte für Gott, er gab sein ganzes Leben. Am Ende landet er im Knast und es kommt noch schlimmer. Eines Tages, da lädt Herodes zu einer Feier ein, er schmeißt eine große Party und wie das auf Partys manchmal ist, der Alkohol fließt in Strömen, zumindest hier bei Herodes, ja, im Palast. Und im Laufe des Abends kommt die Tochter seiner Frau rein und fängt an zu tanzen. Ich möchte nicht wissen, was das für ein Tanz war. Auf alle Fälle ist Herodes so von den Socken, dass er vollmundig spricht und sagt, bitte von mir, was du willst und ich will es dir geben. Ja? Diese Tochter, ein junges Mädchen, Salome, hat getanzt für die Männer, die da saßen. Und er kann nicht anders und sagt, bitte, egal was es ist, jetzt ist deine Chance. Ich will es dir geben. Da ist dieses Teenie-Mädel, das da getanzt hat. Keine Ahnung, man denkt so, wow, was für eine Gelegenheit. Sie kann sich wünschen, was sie will. Was wünscht sie sich? Was würdest du dir wünschen? Keine Ahnung, ein neues iPhone, ein Pony, Urlaub auf den Malediven. Was wünscht sie sich? Sie ist sich nicht sicher, geht zu ihrer Mutter und sagt, wow, ich kann mir wünschen, was ich will. Gib mir mal einen Tipp, was soll ich mir wünschen? Und was sagt die Mutter? Bring mir den Kopf von Johannes des Täufers. Das soll die Geschichte gewesen sein? Das glorreiche Ende dieses großen Mannes? Ich mag keine Geschichten, mit, die kein Happy End haben. Ja? Oh, dann... Die Geschichte geht weiter, der Kerkermeister kommt, der Henker kommt, lässt Johannes den Täufer köpfen und dann bringt er ihrer Tochter da diesen Kopf auf einem Tablett. Was für eine deprimierende Geschichte. Ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwie so weitergeht. In dem Moment, wo der sein Schwert ansetzt, kommt ein Engel und hat irgendwie ein Maschinengewehr in der Hand und ballert alle Wärter platt und sagt, so, jetzt räume ich mal hier auf, so, ja. So ein bisschen wie in irgendeinem Actionfilm oder so. Aber hier ist kein Engel, kein grandioses Finale, einfach Ende, aus und vorbei. Ich liebe viel lieber Geschichten wie Daniel in der Löwengrube, ja, wo irgendwie im Alten Testament, ja, auch er ist dem König ungehorsam und geht seinen Weg mit Gott, er landet in dieser Löwengrube, soll den Löwen zum Fraß vorgeworfen werden und dann heißt es, dass sie da wie so zahme Katzen waren und ihm kein Leid zugefügt wurde. So, wenn man sowas erlebt, da hat man was zu erzählen, ne? Da kann man auch andere ermutigen, so Gott hat mich hier rausgeholt und du musst nur glauben und durchhalten und bekennen und Gott macht das und wir haben einen großen Gott, einen starken Gott. Ja, ich liebe solche Geschichten, da hat man auch was zu erzählen, aber so eine Geschichte. Und der Henker ging hin, köpfte Johannes den Täufer und servierte seinen Kopf auf einem silbernen Tablett. Aus und vorbei. Oh, muss das denn sein? Gott, wo bist du? In Hebräer 11, da lesen wir von den Glaubenshelden, von verschiedenen, von Henoch, von Abel, von Abraham, Isaak und Jakob, von Rahab. Und dann heißt es in Hebräer 11, Vers 32, wie viele andere Beispiele wären mir noch zu nennen, die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, auf David und Samuel, auf die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit, sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte, sie hielten Löwen das Maul zu, sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen, sie entkamen dem tödlichen Schwert, sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt, sie erwiesen sich als Helden im Kampf und schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Boah, das ist doch ein starker Text, oder? Von den Glaubenshelden. Sie fürchteten sich nicht, sie bezwangen Königreiche, sie hielten Löwen das Maul zu. Das motiviert mich, das will ich auch erleben. Aber der Text geht weiter. und bleibt da nicht stehen. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, wurden zersägt, wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher in Schaf- und Ziegenfellen gehüllt, notleidend verfolgt und misshandelt. Und die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hat, nicht erlebt. Von den Glaubenshelden, da lesen wir viele, viele Namen. Und von den anderen, da lesen, heißt es nur andere aber. Und ich glaube, dass Gott uns immer wieder begaben möchte, befähigen möchte, er immer wieder Wunder tut. Hab mir gefragt, warum werden diese anderen nur nicht mit Namen aufgezählt? Wahrscheinlich, weil es viel mehr Leute gibt, die mit Leid, mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, als die, die so einen siegreichen, glorreichen Sieg erleben. Wenn wir Johannes angucken, dann denken wir, hat seinen Dienst Erfolg gehabt. Und ich komme zu dem Schluss, dass Gottes Maßstäbe oft anders sind. Vielleicht hatte er nicht in dem Sinne Erfolg. Am Ende sind ihm sogar die Jünger weggerannt, weil sie lieber Jesus nachfolgen wollten. Aber was zählt, ist seine Treue, sein Durchhalten. Gott hatte einen anderen Plan mit ihm. Glücklich ist der, der sich nicht an mir ärgert. In Markus 1,14 heißt es, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium, predigte die gute Nachricht. Und wenn man das liest, dann ist es ja so zeitgleich passiert. Ich habe mich gefragt, was war denn die gute Nachricht für Johannes? Johannes hatte gehofft, dass Gott ihn aus dem Gefängnis befreit. Und nun ist er in dieser Spannung, dass Jesus ihm sagt, ich hole dich nicht aus dem Gefängnis, ich habe einen anderen Plan für dich. Vielleicht gehst du gerade durch eine schwierige Zeit, vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, Gott, ich verstehe dich nicht. Selbst Jesus kam an diesem Punkt, wo er an Gott verzweifelte. Matthäus 26, da lesen wir, dass er betet, meine Seele ist bis zum Tod betrübt. Jesus aber ging noch ein paar Schritte weiter und warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es dir möglich ist, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern so wie du willst. Und als Jesus dann am Kreuz hängt, da schreit heraus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit anderen Worten, Gott, warum schweigst du? Wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Warum hast du mich verlassen? Aber das, was wie die größte Niederlage überhaupt aussah, das Kreuz, das wurde zum größten Sieg. Und nur weil du Gott nicht verstehst, heißt es nicht, dass er nicht da ist. Manches Gebet wird nicht erhört, manche Pläne gehen nicht auf. So oft predigen wir, Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Ich bin mir sicher, Gefängnis und Hinrichtung, das stand nicht auf dem Plan, den Johannes hatte. Und am Ende zählt, ob du und ich, ob wir Gott vertrauen, gerade in den Situationen, die schwierig sind. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Dietrich Bonhoeffer. Am 5. April 1944 wurde Bonhoeffer aufgrund seines Widerstandes gegen die Nazis festgenommen und kam in Isolationshaft. Und in einer kargen Zelle im Gefängnis in Berlin-Tegel schrieb er im Juli 1944 sein berühmtes Gedicht, Wer bin ich? Und in diesem Gedicht kommt sehr schön diese Spannung zum Ausdruck, die wahrscheinlich auch das Leben von Johannes dem Täufer ausgemacht hat. Die Spannung, die auch wir manchmal kennen. Und da schreibt Bonhoeffer, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks, gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der das Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selber von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig und krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensarten, als würgte mir einer die Kehle, hungrig nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben im Warten auf große Dinge, ohnmächtig und bang, um Freude in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken und Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Oder bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlicher Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Ich finde gerade diesen letzten Satz so prägnant, einsame Fragen treibt in mir Spott. Da gibt es manchmal Zeiten, wo wir Gott nicht verstehen. Da gibt es Momente, wo uns Zweifel umringen und wir uns fragen, Gott, wo bist du eigentlich? Hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Zweifel, zwischen Glaubensgewissheit und Niederlage. Aber am Ende kommt er zu dieser Aussage, wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Wer ich auch bin, dein bin ich, o Gott. Payne Best, ein englischer Mithäftling, beschrieb Dietrich Bonhoeffer einmal mit folgenden Worten. Er verbreitete um sich her stets eine Atmosphäre des Glücks, der Freude über das kleinste Ereignis im Leben und von tiefer Dankbarkeit dafür, dass er überhaupt lebte. Er war einer jener ganz seltenen Menschen, die ich getroffen habe, denen Gott eine Wirklichkeit ist, die sie ganz nahe umgibt. Das ermutigt mich, dass Gott auch da ist, auch gerade in Zeiten, in denen wir ihn nicht verstehen, in Zeiten, wo der Weg vielleicht ganz anders verläuft, als wir es gerne hätten, bergauf, wir wollen vorangehen, aber manchmal kommt nach so einem Plateau auch ein Tal. Es geht nicht immer nur bergauf, manchmal geht es auch bergab. Aber gerade in diesen Zeiten ist Gott bei dir. Psalm 23, da betet es David einmal, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so bist du doch bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Denn mach klar, auch in Zeiten, wo du durchs dunkle Tal gehst, ist Gott dennoch bei dir. Er deckt dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Inmitten der Probleme möchte dir Gott begegnen, auch heute Nachmittag, egal was du mitgebracht hast. Vielleicht fühlst du dich wie Johannes der Täufer, vielleicht fühlst du dich wie Bonhoeffer und findest dich in diesem Gedicht wieder. Wer ich auch bin, dein bin ich, o Gott. Kurz vor seiner Hinrichtung schrieb Bonhoeffer dieses berühmte Lied von guten Mächten wunderbar geborgen, in dem es heißt, und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Er saß in diesem Gefängnis und wusste nicht, was der nächste Tag bringen würde. Er schrieb dieses Lied als Neujahrsgruß an seine Verlobte. Ich bin mir sicher, dass er Fragen hatte. Werde ich meine Familie noch einmal wiedersehen? Werde ich hier jemals wieder rauskommen? Aber dieses Gedicht drückt diese Vertrautheit oder dieses Vertrauen zu Gott aus und endet in diesem Kehrvers, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gott hat uns nicht verheißen, dass der Weg mit ihm immer einfach ist. Er hat uns auch nicht verheißen, dass es mit ihm immer bergauf geht. aber er hat uns verheißen, immer bei uns zu sein und uns niemals im Stich zu lassen. Im Römer 8, da schreibt Paulus: Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Aber in alledem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und das möchte ich dir heute Mittag zusagen. Egal wie deine Umstände sind, egal ob du zurzeit vielleicht durch eine Zeit gehst, wo du an Gott zweifelst, schau auf ihn, streck ihm deine Hand entgegen. Er möchte dir begegnen. Gott hat uns nicht versprochen, dass unser Leben frei von Problemen sein wird, aber er hat uns versprochen, in all diesen Umständen bei uns zu sein. Paulus, er spricht hier von Trübsal, von Angst, von Verfolgung, von Hunger, von Blöße, von Gefahr. All das hat er selbst erlebt. Aber er ruft aus: In alledem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Mächte noch Gewalten, noch Gegenwärtiges oder Zukünftiges, dass es nicht gibt, was uns von der Liebe Gottes trennen kann. Gott möchte dir die Kraft geben, in diesen Umständen, in den Herausforderungen, in der Not, auch dann, wenn du Gott nicht verstehst, siegreich zu bestehen. Er ist an deiner Seite und heute Morgen streckt er ganz neu seine Hand nach dir aus und sagt dir zu: Das geknickte Rohr werde ich nicht zerbrechen, den glimmenden Docht werde ich nicht ausblasen. Er möchte dir neu Mut machen, auch heute Morgen. Und deswegen endet der Hebräerbrief, nachdem er von diesem Glaubenshelden berichtet hat, mit diesem Vers, dem er die Gläubigen einlädt und sagt: Lasst uns alle laufen, in Hebräer 12, Vers 1, lasst uns alle laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Manchmal gibt es Kämpfe, die wir durchleben müssen. Manchmal fragen wir, ob wir die Kraft haben für den nächsten Schritt. Aber Jesus ist da. Schau auf ihn und er wird dafür sorgen, dass du und ich, dass wir ans Ziel kommen. Amen.